기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Auf dem Land in Honduras, unten in der Tiefebene zur Karibikküste. Ungepflasterte und staubige Straßen, auf denen Hunde dösen. Jugendliche sitzen gelangweilt am Straßenrand und schauen neugierig auf alles, was des Weges kommt. Zwischen Bäumen hängt ein riesiges rotes Plakat, auf dem Libre steht. Frei, der Name der Partei, die drauf und dran ist, das traditionelle Zwei-Parteien-System Honduras durcheinander zu wirbeln. Einen Steinwurf weiter die geschlossenen und bewachten Tore einer großen Hacienda, die der Familie von Roberto Micheletti, ehemals Kongresspräsident und Oberputschist gegen den damaligen Präsidenten Mel Zelaya. Wahlkampfwerbung als Poster auf den Strommasten, deren Stümpfe zudem in den Farben einer der antretenden Parteien getüncht sind. Häuserwände sind mit politischen Parolen gestrichen. Die 17-jährige Darling wohnt mit ihren drei kleineren Brüdern in einem kleinen, sehr einfachen Häuschen. Die drei Zimmer sind aus groben, grauen Zementsteinen gemauert. An den unverputzten Wänden im Wohnzimmer hängen Bilder der Familie und Urkunden von Schulabschlüssen. Auf dem nackten Betonboden steht eine kleine, tagsüber als Sofa hergemachte Pritsche. Auf dem riesigen und rostigen Kühlschrank steht der Fernseher. Ein Stückchen Land umgibt das Haus, ein Mangobaum spendet Schatten.
Die Situation hier in Honduras ist alles andere als rosig. Vor allem Arbeit zu finden ist schwierig. Du machst einen Abschluss und dann? Es gibt einfach keine Arbeit. Und viele flüchten sich dann in illegale Geschäfte oder enden im Alkohol oder neben Drogen. Die Mehrheit der jungen Menschen denken nur noch darüber nach, das Land zu verlassen. Raus hier, weil es keine Perspektive gibt und die Gewalt immer schlimmer wird. Du denkst, wenn du hier bleibst, werden sie dich irgendwann ermorden. Und natürlich die wirtschaftliche Situation. Irgendwer muss raus, damit er oder sie die Familie unterstützen kann. Die Eltern, den Sohn, die Tochter. Damit ich ihnen Geld schicken kann.
Im Hinterhof stehen zwei alte große Videospielgeräte, an denen Darlings 16-jähriger Bruder und ein Nachbarsjunge stundenlang daddeln. Darlings Eltern haben die Geräte organisiert, damit die Jugendlichen eine Beschäftigung haben und nicht draußen rumhängen. Denn das ist auch auf dem Land in Honduras mittlerweile nicht mehr ungefährlich.
Él venía de una fiesta.
Vor einiger Zeit wurde mein Cousin ermordet. Er war mit einem Freund unterwegs und sie machten sich erst spät nachts nach Hause. Auf dem Weg sind sie überfallen worden, die wollten die Fahrräder haben und mein Cousin wollte seins nicht hergeben. Da haben sie ihn erschossen. Ja, ich glaube schon, dass eine Partei etwas ändern kann. Und zwar Libre. Sie liegen gut in den Umfragen. Bislang haben sie nicht diese Schweinereien gemacht, in die die traditionellen Parteien verstrickt sind. Das sind Leute, die versuchen, den Menschen zu helfen. Und deswegen werde ich wohl Libre wählen.
Ende Juni 2009. Honduras erlebt den ersten Staatsstreich in Lateinamerika seit Jahrzehnten. Kurz vor den für denselben Herbst geplanten Wahlen setzt der honduranische Kongress den amtierenden Präsidenten Manuel, genannt Mel Zelaya, im Handstreich ab. Zelaya hatte 4 Jahre zuvor die Präsidentschaft für die Liberale Partei gewonnen, neben der Nationalen Partei die bestimmende politische Kraft der letzten 120 Jahre.
Adelante, Hondureño. Partido Liberal,
adelante, esas hombres arriba.
Liberale und Nationale, was sich da nach demokratischem Wettstreit zwischen zwei Volksparteien anhört, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als zwei Lager derselben Oberschicht, die das kleine zentralamerikanische Land seit dessen Unabhängigkeit fest im Griff hat und es mal durch zivile Präsidenten, öfter aber durch Generäle regieren lässt. Doch der liberale Präsident Mel Zelaya irritiert seit seinem Amtsantritt 2006 mit Manövern und Allianzen, die das honduranische Establishment aufschrecken lassen. Zunächst schließt er ein Ölabkommen mit Hugo Chavez und entfernt sich von den USA. Dann tritt Honduras der ebenfalls von Hugo Chavez initiierten Wirtschaftsgemeinschaft ALBA bei. Als Zelaya zu den Wahlen Ende 2009 über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung abstimmen lassen will, wird Zelaya für Honduras Eliten zur Bedrohung. Ein Putsch im Morgengrauen, der so geschasste Präsident wird noch im Schlafanzug zu einem Flugzeug gebracht und außer Landes geschafft. Politische Säuberungen und zahllose Morde an Putschgegnern und Journalisten folgen. Das Ende eines Reformprozesses. Der Anwalt und Experte für internationales Recht und Menschenrechte, Joaquin Mejía, beschreibt die Lage in Honduras heute, 4 Jahre nach dem Putsch.
Casi 4 años después del golpe de Estado podemos insistir que la situación en Honduras se puede resumir en una sola palabra, que es impunidad.
4 Jahre nach dem Putsch können wir die Lage in Honduras in einem einzigen Wort zusammenfassen: Straflosigkeit. Und die hat System. Die Politik ist weder daran interessiert, gegen die Korruption vorzugehen, noch gegen Menschenrechtsverletzungen. Das ist seit Jahrzehnten so. Während der Militärdiktatur in den 80ern gab es Folter, Morde, Menschen verschwanden. Niemand ist dafür je zur Rechenschaft gezogen worden. Einige derer, die heute Zauberformeln gegen Gewalt und Verbrechen präsentieren, waren während der Diktatur verantwortlich für Folter und Mord. Der Putschgeneral Romeo Vázquez ist heute Präsidentschaftskandidat, obwohl seine Putschvergangenheit eine Kandidatur dem Gesetz nach eigentlich unmöglich macht. Wenn man sieht, dass einer, der wegen Foltervorwürfen in Untersuchungshaft war, zum Polizeichef von Honduras ernannt wird, dann wird klar, dass es den Verantwortlichen in Politik und Justiz nicht daran gelegen ist, gegen Straflosigkeit und Korruption vorzugehen. Das ist aber auch logisch. Diese Leute werden ja nicht gegen sich selbst ermitteln.
De quienes dieron el golpe de Estado es evidente que no se van a autosancionar o autoinvestigar.
Vier Jahre nach dem Putsch wird in Honduras am 24. November gewählt. Die Wahlkampfsongs der aussichtsreichsten Parteien verbreiten Fröhlichkeit. Nationalisten und Liberale machen Wahlkampf wie immer, gegeneinander eben. Und auch Mel Zelaya, der Geputschte, ist wieder da. Nicht als Kandidat, sondern als First Gentleman in spe. Die gleichen Gesichter wie immer, scheinbar. Doch diese Wahlen sind anders. Julio Escoto ist Schriftsteller und gefragter politischer Analyst. Gefragt jedenfalls bei denen, die den traditionellen Parteien kritisch gegenüberstehen.
El golpe de Estado hizo que mucha gente generara una conciencia crítica que antes no tenía.
Der Putsch hat das politische Bewusstsein der Bevölkerung geweckt. Davor war diese so gut wie eingeschlafen. Die Leute haben sich nur für Fußball und die Lotterie interessiert. Sie haben keine politischen Nachrichten verfolgt und auch nicht viel darüber nachgedacht, was im Land passiert. Der Putsch hat nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Probleme aufgedeckt, sondern auch die Machtstrukturen in diesem Land. Wer und mit welchen Mitteln das Schicksal dieses Landes bestimmt. Und dieses neue Bewusstsein der Bevölkerung kann zu einem wirklichen Wandel führen.
El Progreso liegt im heißen karibischen Tiefland und ist Verkehrsknotenpunkt zwischen der Wirtschaftsmetropole San Pedro Sula, der Hauptstadt Tegucigalpa und den zentralen und östlichen Karibikregionen. Der Name Fortschritt stammt aus den Gründerjahren, als die Bananenunternehmen das Land in Beschlag nahmen und von der Küste Eisenbahnlinien ins Land schlugen. Tagsüber ist El Progreso ein quirliges Städtchen, die Bürgersteige wandeln sich zum Markt, es riecht nach Baleadas, der im honduranischen Tiefland so beliebten Kalorienbombe aus gebratenen Bohnen, Ei, Avocado, Käse und Fleisch in einer großen Tortilla. Ein hübscher, baumbeschatteter Park mit der Kirche bilden das Zentrum der Stadt. Und dahinter wächst der Sendemast von Radio Progresso in den Himmel. Radio
Progresso. 103.3 FM, 1130 AM.
In seinem Büro sitzt Pater Melo, wenn man das Sitzen nennen kann. Der Runde mit 50er ist auch bei der Schreibtischarbeit immer auf Trab. Als Chef des jesuitischen Radio Progresso kennt ihn jeder in der Stadt und über ihre Grenzen hinaus. Für viele politisch engagierte Menschen ist Pater Melo fast ein Guru, dessen Analysefähigkeit und Detailwissen ihresgleichen suchen.
Wir reden hier über ein Land, in dem von 4 Millionen wirtschaftlich aktiven Menschen die Hälfte arbeitslos ist, und es trifft vor allem Menschen unter 30. Die 215 reichsten Menschen des Landes verfügen im Schnitt über je 100 Millionen Euro Vermögen, und das in direkter Nachbarschaft zu so viel Arbeitslosigkeit und Armut. Das bedeutet für die große Bevölkerungsmehrheit, dass sie kein Recht auf Freude im Leben hat.
Die katastrophale soziale Situation in Honduras ist auch in El Progreso sichtbar. Bettelnde Menschen an jeder Straßenecke, Frauen und Kinder, die versuchen, irgendetwas zu verkaufen. Pater Melo sieht 5 Gründe für die Armut und Gewalt in seinem Land. Neben der sozioökonomischen Ungleichheit ist Honduras das Land in der Region mit der höchsten Dichte an Waffen. Zudem hat der organisierte Drogenhandel das Land fest im Griff. 80% des Kokains auf dem Weg in die USA passiert das Land, auf dem Landweg, oder es macht hier Station auf dem Luft- oder Seeweg.
Die Schwäche der Institutionen kommt erschwerend hinzu. Der Staat ist derart schwach, dass er gegenüber dem Drogen- und Waffenhandel so gut wie machtlos ist. Wie eine Ameise, die sich 2 Elefanten in den Weg stellt. Nur, dass der Staat sich gar nicht in den Weg stellt, sondern dass sich Beamte vor Angst wegducken oder sich mehrheitlich gleich korrumpieren lassen. Somit sind die schwachen Institutionen nicht nur ein Grund für die immer weiter wachsende Gewalt, sondern auch für die Straflosigkeit und die Korruption im Land.
Im geräumigen Studio des Radios hat der Journalist Imna Gerardo gerade sein humoristisches Programm La Pedrada abmoderiert. Er gönnt sich einen Kaffee und ist dann schon wieder auf dem Weg zu einem Außentermin. Wie alle im Radio hat Imna keinen 8-Stunden-Tag. Jeden Morgen spätestens um 7 ist er im Sender und selten kommt er abends vor 7 wieder raus. Wenn es nicht um Humor geht, dann ist einer von Imnas Schwerpunkten der Landkonflikt. Und so geht es im Auto ins eine halbe Stunde entfernte Guayamaca, ein Dorf auf der Straße Richtung Karibik.
In Honduras, un solo terrateniente, que se llama Miguel Facusé, tiene 75.000 hectáreas de tierra en Honduras.
In Honduras hat ein einziger Großgrundbesitzer, Miguel Facusé, 75.000 Hektar Land in einem der fruchtbarsten Täler. Fast 500.000 Bauern hat dagegen gar kein Land. Und wenn die Bauern dagegen protestieren, dann werden sie unterdrückt. Allein in diesem Tal wurden in den letzten 4 Jahren 110 Bauern ermordet. Und für keinen dieser 110 Morde gibt es auch nur einen, dem dafür der Prozess gemacht worden wäre. Wenn du als Journalist die Kleinbauern begleitest, dann wirst du sofort zum Feind der Großgrundbesitzer und der transnationalen Unternehmen, denen fast alles Land gehört. Dann wirst auch du zur Zielscheibe und du beginnst mit deinem Leben zu spielen.
Guayamaca liegt an der Landstraße Richtung Küste. Imna wirkt nervös. Immer wieder schaut er in den Rückspiegel, beobachtet genau, was sich am Straßenrand bewegt.
2010 me llegan por mensaje, pero no sabía de dónde venía.
Im Jahr 2010 habe ich zum ersten Mal einen Drohanruf bekommen. Halt den Schnabel, sagte eine Stimme. Du weißt, hier sind schon viele Journalisten abgeknallt worden. Ich kann natürlich um Polizeischutz bitten, aber was soll das bringen, wenn die Mehrheit der Polizisten auch auf der Gehaltsliste des organisierten Verbrechens stehen? Du fühlst dich also schutzlos. Wenn du in der Schweiz oder in Costa Rica die Polizei rufst, dann fühlst du dich vielleicht sicherer. Aber hier passiert genau das Gegenteil. Du siehst einen Polizisten und fühlst dich unsicher.
In Guayamaca scheint es noch heißer zu sein als in Progreso. Abgesehen von der geteerten Landstraße besteht Guayamaca aus ungepflasterten Feldwegen. Die einfachen Häuser sind von einem Stückchen Land umgeben, das nicht größer ist als ein Wirtschaftsgarten. Die Gegend lebt von Rindern und vom Zuckerrohr. Wie so viele hier hat auch Julian kein eigenes Feld, das er bestellen könnte. Der 70-Jährige ist dennoch durch und durch Bauer, mit großem Bastsombrero auf dem Kopf, Cowboyhemd, nicht ganz sauber gewaschenen Jeans und weißem Stoppelbart. Früher hat er als Tagelöhner auf der Plantage des Großgrundbesetzers geschuftet. Heute überlebt er durch die Unterstützung von Angehörigen.
El problema de la tierra aquí, que las mejores tierras están en manos de los millonarios.
Die besten Böden gehören den Millionären, den mächtigsten Leuten des Landes. Die einfachen Bauern haben kaum Land. Es gibt keine Entwicklung auf dem Land, weil es keine Landreform gibt. Deshalb ist das Leid groß. Wir Bauern haben kein Land, keine Arbeit, vor allem nicht für die jungen Leute. Wir leben allein von Wundern. Früher gab es hier noch Tiere, in den Bergen, heute kaum noch. Früher gab es Fische in den Flüssen, aber auch das ist vorbei. Ich weiß nicht, wie die Leute hier überleben sollen.
Auch Julian hat vorsichtig Hoffnung auf einen Wandel in Honduras, verrät er dem Journalisten Imna Gerardo. Schlimmer als jetzt könne es ja ohnehin nur dann kommen, wenn sich nichts ändert.
Hay esperanza.
Es gibt ein bisschen Hoffnung, weil es neue Parteien gibt, die vielleicht einiges anders machen können. Die alten Parteien auf keinen Fall. Die sind seit so vielen Jahren dran und alles wird immer schlimmer. Die Menschen wollen, dass sich etwas ändert in diesem Land. Und so habe ich ein wenig Hoffnung. Aber wenn es nicht dazu kommt, wenn sich nach den Wahlen nichts bessert, dann weiß ich nicht, was dann hier passieren wird.
An der Hauptstraße von Progreso nach Westen, es ist nicht ganz eindeutig, ob das hier ein Dorf ist oder schon ein Vorort von San Pedro Sula, der gefährlichsten Stadt Zentralamerikas, an dieser lauten Straße arbeitet Jonathan in einer Fahrradwerkstatt. Der 30-Jährige ist mit 1,80 Meter recht groß, seine Augen, seine Stimme und seine Gestik sind ungewöhnlich sanft, wenn man bedenkt, dass Jonathan viele Jahre lang Mitglied einer Mara war, der in Honduras, El Salvador und Guatemala so gefürchteten, weil extrem brutalen Jugendgangs. Hat er auch die typischen Tätowierungen als schwer entfernbare Erkennungsmerkmale der Maras? Schwer zu sagen. Trotz der Hitze trägt er lange Hosen und ein langes Shirt. Zunächst einmal zieht dich die Bande an wegen ihrer Musik und weil sich dann die Mädchen nach dir umdrehen. Du willst einfach Teil einer Gruppe sein, in der du dich akzeptiert fühlst. Nach und nach kappst du Bindungen mit deinem Zuhause, langsam drehst du kleine Dinger und wenn du irgendwann zurückschaust und siehst, was aus dir geworden ist, dann steht dir das Wasser längst bis zum Hals. Die Gesellschaft sagt dir, steig aus, ändere dich. Und wenn du das tust, wirst du noch mehr stigmatisiert und bespuckt als vorher. Sie geben dir ja gar keine Möglichkeit, etwas aus deinem Leben zu machen. Dieser Widerspruch erzeugt noch mehr Frustration und Hass. Und so kehren die meisten Aussteiger wieder zurück zu den Maras, weil alles, was man ihnen versprochen hatte, nichts als Lügen waren. Die Maras, der Sündenbock für alles in Honduras, vor allem für die tausenden Morde. Regenbogenpresse und politische Hardliner fordern hartes Durchgreifen gegen diese Jugend und alles würde gut. Dabei sind die Bandenmitglieder meist nur kleine Fische, die schmutzige Jobs verrichten, die viel mächtigere in Auftrag geben. Jonathan hat den Ausstieg geschafft, als einer von sehr wenigen. Das bedeutet, irgendwo zu leben, wo man ihn nicht kennt. Aber immerhin lebt er noch.
Und in diesem Camino he visto no solo un joven morir.
Ich habe nicht nur einen Jugendlichen sterben sehen, sondern zahllose. Und die Zahlen in Honduras sind ja auch dramatisch. Als wären wir seit einem Jahrzehnt im Krieg. Und die meisten davon sind Jugendliche, die, legal oder nicht, einfach irgendwas aus sich machen wollen. Die Polizei nimmt die Jugendlichen fest, sie nimmt ihnen das Bargeld weg und oft genug bringt sie dann um. Es gibt viele, viele Erwachsene, die für ein bisschen Geld die Maras beauftragen, jemanden aus dem Weg zu räumen. Die wissen, dass die Straflosigkeit so hoch ist, dass sie mit 99%igen Wahrscheinlichkeit nichts zu befürchten haben. Die Not unter den Jugendlichen ist so groß, dass sie dir für 500 oder 1000 Dollar jemanden aus dem Weg räumen. Mit dem Geld kann ein Jugendlicher dann 2-3 Monate über die Runden kommen. So sieht hier einfach mal die Realität aus.
2-3 Monate de subsistencia. Das ist die Realität, in der se vive.
Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido
adquirido el brillo de un arma blanca.
Aber Gewalt schreit, gerade wenn sie scheinbar von tätowierten jungen Männern aus der Unterschicht ausgeht, nach der harten Hand, nach Polizei und wenn die allein nicht taugt, nach der Armee. Die Armee hatte Honduras bis 1982 ohnehin regiert, das Land zwar halb ruiniert zurückgelassen, aber danach, in den Jahren der Zwei-Parteien-Demokratie, wurde es für das Gros der Bevölkerung ja nicht besser. Und so gehört die Armee, wie der Sicherheitsexperte Joaquin Mejía weiß, zu den wenigen Institutionen, die noch ein gewisses Vertrauen in der Bevölkerung genießen.
A la gente se le ha metido en la cabeza que la seguridad.
Hier hat man den Menschen eingetrichtert, dass Sicherheit vor allem Repression bedeutet, dass die Sicherheit des Menschen mit sicheren Wohnvierteln zu tun hat, mit Arbeit, von der man leben kann, mit funktionierenden Schulen und zumindest minimaler Gesundheitsversorgung, mit einer einigermaßen intakten Umwelt. Das sollen die Leute gar nicht wissen.
Con un medio ambiente relativamente sano, saludable, eso tiene que ver con seguridad pública.
So füllen sich in Honduras die Gefängnisse mit tausenden jungen Männern aus den armen Vierteln. Besser wird die Sicherheitslage trotzdem nicht. Selbst die Schicht, die in sicheren Vierteln lebt, wird dünner.
Bueno, vivíamos en una burbuja en el sentido de que
wir haben in einer Seifenblase gelebt. Unsere Arbeit, die Privatschulen unserer Kinder und unser Wohnviertel haben uns vom öffentlichen Leben abgeschottet. Wir haben uns sicher gefühlt. Wir dachten, dass Gewalt auf die armen Viertel konzentriert sei, dass die Toten eben Bandenmitglieder oder halt in irgendetwas verstrickt waren. Wir dagegen hatten nie Probleme mit der Polizei, hatten unsere Arbeit und die Kinder in der Schule. Ein ganz normales Leben eben. Aber dann hat es uns auch getroffen.
Pero de repente no llegó, ¿verdad?
Familie Fernández, einstmals heile Welt, hat zumindest gewaltige Risse bekommen. Vater Eduardo ist ein kleiner Bauunternehmer in San Pedro Sula. Mit seiner Frau Sandy hat er 4 Kinder. Die Fernández leben in einem großzügigen Haus, in einer schönen grünen Wohnsiedlung für die bessere Mittelschicht. Eduardo ist schon leicht ergraut, trägt einen Schnurrbart. Sandy ist erheblich dezenter gekleidet und geschminkt als die ebenfalls recht wohlhabenden Nachbarinnen. Ansonsten Mittelschichtsfamilienglück. Ein gepflegtes Gärtchen mit Papageien im Käfig, 2 Autos in der Garage, die 2 Ältesten studieren in den USA. Es gibt zwar Gitter vor den Fenstern, aber die Siedlung ist keine gated community, mit Mauern drumherum und Wachpersonal vor der Tür. Noch nicht.
Lo que ocurrió es que en uno de los proyectos que estamos ejecutando.
Ich arbeitete gerade in einem Bauprojekt, als ich Opfer eines Attentats wurde. Ich fuhr in meinem Auto und plötzlich haben 3 Männer auf mich geschossen. 40 Kugeln steckten im Auto. Mir ist wie durch ein Wunder nichts passiert. Mein Fehler war, dass ich mit geschlossenen Fenstern durch ein Viertel gefahren bin, das von Maras kontrolliert wird. Ich wusste nicht, dass du in dieser Zone immer die Fenster unten haben musst, damit sie sehen, wer du bist. Wenn du die Scheiben oben hast, schießen sie und schauen erst dann, wer im Wagen sitzt.
Auch Tochter Nora, die kurz vor dem Abi steht, ist die Gewalt im Land längst nahegegangen.
Bueno, fueron varios secuestros a varios compañeros.
In der Schule gab es bereits mehrere Entführungen. Vor 4 Jahren haben sie einen Klassenkameraden entführt und gefoltert. Am Ende haben sie ihn den Eltern zurückgegeben, tot und ohne Fingernägel. Natürlich habe ich Angst. Mehrere meiner Freundinnen sind ausgeraubt worden, als sie mit dem Auto unterwegs waren. Deshalb schließe ich an jeder roten Ampel Türen und Fenster. Schau durch alle Spiegel. Schau genau, wo ich parke und wer dort unterwegs ist. Ja, ich bin immer und überall sehr, sehr vorsichtig.
So macht sich auch Familie Fernández Gedanken, wie das wohl alles so weitergehen soll in Honduras. Gewalt, die immer näher kommt und eine Polit- und Wirtschaftselite, die Reformversuche wegputscht. Politik wird zum Thema, Wechselstimmung auch in der Mittelschicht.
Na klar, wir alle im College reden über Politik. Wir alle haben Hoffnungen, dass sich mit den neuen Parteien was ändern kann. Wenn du siehst, wie schlecht es uns geht, dann denkst du, schlimmer kann es mit den neuen Alternativen nicht werden. Also werden wir alle wählen gehen und die meisten werden wohl für Libre oder PAC stimmen. Aber wenn die wirklich gewinnen, dann werden die alten Strukturen alles versuchen, um ein anderes Ergebnis zu bekommen.
Tochter Nora und Vater Eduardo tendieren zur PAC, der Antikorruptionspartei. Deren Kandidat Salvador Nasrallah ist einer von ihnen, ein Fernsehmoderator. Gegen Korruption vorzugehen ist löblich, viel mehr Wandel muss vielleicht auch gar nicht sein. Mutter Sandy reicht das nicht. Sie hofft auf den großen Wurf, will mehr Jobs, Bildung und Gesundheit und weniger Korruption, Militär und Gefängnisse. Sandy wird Libre wählen, hofft auf eine Präsidentin Xiomara Castro und hat doch ernsthafte Zweifel, ob es trotz Wählerwillen dazu kommen kann.
Wir wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung Libre unterstützt. Aber diejenigen, die die Macht haben, werden entscheiden, was mit diesen Wahlen passiert. Ich glaube, sie werden nie und nimmer akzeptieren, dass Libre gewinnt. Wir wissen ja mittlerweile, wie es hier läuft. Also wird Juan Orlando Hernández von der Nationalpartei gewinnen. Wie auch immer, würde der Wille der Wählerinnen und Wähler zählen, dann wird Libre oder PAC gewinnen. Aber niemals Juan Orlando Hernández. Wir haben das Jahr 2009 beim Putsch gegen Zelaya erlebt. Da haben Politiker und Militärs kein Problem gehabt, Gesetze und selbst die Verfassung zu brechen. Das Land gehört uns. Das war die Botschaft der Mächtigen an der Spitze der traditionellen Parteien.
Los grupos de poder que manejan estos partidos políticos impidieron y mandaron una señal.
Unbegründet ist die Sorge vor Wahlmanipulation in Honduras sicherlich nicht, in einem Land, wo wie 2009 gewählte Präsidenten kurz vor den Wahlen weggeputscht werden. Julio Escoto, der Schriftsteller und Analyst, verweist auf eine Tradition, nach der Wahlergebnisse nicht unbedingt den Wählerwillen widerspiegeln.
Ich möchte an eine Zeit erinnern, als die Armee vor den Wahllokalen Position bezog und die Leute zwangen, ihre Dokumente vorzuzeigen und vor den Augen der Militärs ihr Kreuz zu machen. Für diese Wahlen gab es Reformvorschläge für das Wahlgesetz, die aber von der regierenden Nationalen Partei abgeschmettert wurden. Warum? Weil die Regierungspartei entschlossen ist, auch diesmal zu betrügen. Nur macht man das heute nicht mehr mit Gewalt. Heute werden Wahlen mit Geld beeinflusst. Das ist eleganter, weniger repressiv, vor allem für die Medien weniger skandalös. Zunächst
wird jedoch in den letzten Tagen vor der Wahl noch einmal mächtig die Wahlkampftrommel gerührt. Für den Nationalisten Juan Orlando Hernández sind der wegputschende Zelaya und der putschende Micheletti schuld an Honduras Misere, beides natürlich alte Liberale. Für den Liberalen Mauricio Villeda selbstverständlich die Nationalisten, die nun 4 Jahre lang ergebnislos regiert hätten, als wäre die honduranische Tragödie gerade erst ein paar Jahre alt. Aber da sind noch Xiomara Castro, einzige Kandidatin im Feld, die für das Widerstandsbündnis Libre antritt, und Salvador Nasrallah von der Antikorruptionspartei.
Die lange Hegemonie der Zwei-Parteien-Herrschaft geht zu Ende. Das Land ist verarmt und ein Schutzgebiet für Paramilitärs und Drogenbarone. Wir werden die Justiz reformieren und Gerechtigkeit schaffen. Und die Investoren dürfen Vertrauen in Libre haben. Niemand wird euch enteignen. Vertraut mir. Wir werden siegen.
Längst nicht nur für europäische Ohren klingt die Wahlkampfrhetorik aller Parteien nach unehrlichem Pathos und zu wenig Handfesten. Und dennoch seien diese Wahlen in Honduras etwas Besonderes, findet Julio Escoto.
Bueno, creo que es distinto a la mayor parte de los que ha habido anteriormente.
Die Wahlen in diesem Jahr sind ganz anders als alle Wahlkämpfe der letzten 100 Jahre. Nicht, weil es diesmal bessere Programme oder Kandidaten gäbe oder gar ideologische Alternativen. Zum Beispiel konzentriert sich Salvador Nasrallah ausschließlich auf Korruption. Libre spricht vom demokratischen Sozialismus, macht aber nicht deutlich, wie der Wandel aussehen soll. Aber zum ersten Mal ist einem Großteil der Bevölkerung bewusst, dass ein Wandel her muss. Die Wähler orientieren sich an den Programmen derjenigen Parteien, die einen Wandel zumindest versprechen. Und so wird zum ersten Mal das Zwei-Parteien-System aus Liberalen und Nationalisten herausgefordert.
Definitivamente el bipartidismo le ha llegado su momento.
Wechselstimmung in Honduras. Ob so ein Wechsel denn zustande kommt und wohin er gehen wird, ist noch unklar. Für den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen reicht die einfache Mehrheit. Bei 4 recht starken Kandidaten könnte 1/3 der Stimmen ausreichen. Am Ende könnte die Jugend den Ausschlag geben, wohin Honduras in den nächsten Jahren steuert. Jeder fünfte Wahlberechtigte ist unter 25 Jahren und die Jungen haben möglicherweise wenig Lust auf alte Parteien.